Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Max Hunger, ich bin Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung und wir wollen mit euch für euch dieses Wahljahr in den Blick nehmen, die wichtigsten Themen abdecken und das wollen wir mal nicht nur aus unseren Studios in Magdeburg und Halle machen, sondern auch mal dahin gehen, wo wichtige Dinge im Land passieren, wo Brennpunkte sind. Und deswegen war für uns klar, wir müssen nach Harzgerode fahren. Da sind wir heute auch. Und wir sind hier, denn hier kämpfen die Beschäftigten des Unternehmens Bohai, das hier eine große Aluminiumgießerei betreibt, um ihre Jobs, um ihre Zukunft im Unternehmen und die Zukunft des Standortes. Und wir sind heute hier und wollen darüber sprechen, welche Bedeutung das für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt hat, vor allem aber für die Menschen, die hier leben und für den ganzen Ort. Und wir nehmen auf am Freitag, den 8. Mai, ungefähr gegen 12 Uhr. Und hier im Rathaus von Harzgerode sitzen an den Mikrofonen vor mir ja Menschen, die, ich glaube, kann man sagen, mit Herzblut für dieses Unternehmen und für den Standort kämpfen. Das ist einmal der Bürgermeister und CDU-Mitglied von Harzgerode, Markus Weise, Betriebsrätin Annika Jablonski und Schichtleiter bei Bohai, Marcel Held. Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind.
Sehr gern.
Gerne.
Wir wollen so ein bisschen die Lage umreißen und ich habe schon gesagt, hier geht es um die Zukunft des Unternehmens, um die Zukunft von vielen Beschäftigten. Herr Weise, mal ganz konkret, was würde denn bedeuten, wenn dieses Werk hier schließen würde? Was würde das bedeuten?
Das ist für die gesamte Region eine riesengroße Katastrophe. Warum? Das Werk existiert seit 150 Jahren. In diesen 150 Jahren haben Generationen in dem Werk gearbeitet und das Werk hat verschiedenste Krisen überstanden. Auch schon Insolvenzen, aber geschichtliche Veränderungen wie die Wiedervereinigung, die Nachkriegszeit. Und inzwischen arbeiten ja da fast wieder 1000 Menschen. Und diese Menschen leben in der Region, die engagieren sich hier, die haben hier Häuser gebaut, die haben hier Familien, die haben Kinder. Und insofern würde ein Ende in alle Bereiche unseres Lebens eingreifen. Auch wir als Stadt haben in den letzten Jahren so viel investiert, auch rund um den Industriepark. Wir bauen ein Hallenbad, weil wir ursprünglich industrielle Abwärme aus der Gießerei nutzen wollten. Ein Bad, damit unsere Kinder schwimmen lernen. Und insofern würde ein Ende dieses Werks die erheblichsten Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens hier in unserer Stadt haben.
Nehmen Sie uns mal mit, wenn das ist dramatisch, was Sie schildern, wie waren so Ihre letzten Tage? Klingelt Ihr Handy oft? Schlafen Sie noch gut?
Also schlafen tue ich, seitdem ich sozusagen weiß, wie die Lage ist, gar nicht mehr gut. Ich telefoniere von früh bis Mitternacht, weil wir natürlich immer noch alles versuchen, damit wir dieses Werk hier für die Region retten. Und man ist ja mit Leib und Seele Bürgermeister. Man liebt ja sein Zuhause und versucht natürlich, das, was uns möglicherweise bevorsteht, noch abzuwenden. Und man kann sagen, die gesamte Stadt steht wie eine Mannschaft hinter der Belegschaft. Wir stehen hier alle zusammen. Und das macht mich schon stolz, dass es so ein großes Bekenntnis für dieses für uns so wichtige Werk gibt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ich glaube, an der Stelle müssen wir mal kurz alle Hörerinnen und Hörer abholen, die nicht genau wissen, was in Harzgerode los ist, was es mit diesem Bohai-Werk auf sich hat. Also, was hier steht, ist ein Werk mit vielen hundert Beschäftigten. Das ist ein Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie. Die fertigen hier aus recyceltem Aluminium Kupplungsgehäuse, Strukturelemente für Autos und eben auch für Elektroautos. Und das Werk ist im Besitz eines chinesischen Mutterkonzerns, steht aber schon lange hier, wie Sie gerade beschrieben haben. Und Ende April hat VW, das ist der größte Kunde dieses Werkes, bekannt gegeben, ab Herbst keine Aufträge mehr nach Harzgerode zu vergeben. Und ich glaube, VW nimmt ungefähr 75% des Auftragsvolumens ein. Das wäre natürlich ein sehr herber Einschnitt. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal verstehen, was das genau bedeutet. Deswegen vielleicht an die Betriebsrätin. Einmal die Frage, helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Wie ist der Stand gerade im Unternehmen? Wie geht es den Mitarbeitern und wie ist die Lage?
Ja, es war ein Schockmoment. Wir waren bis Montag eigentlich alle der festen Überzeugung, es geht weiter. Ja, also wir haben am Freitag oder Donnerstag, glaube ich, von der Geschäftsführung die Aufforderung gekriegt, wir möchten bitte zur Mitarbeiterversammlung kommen. Wir freuen uns auf ihr Erscheinen. Alle waren positiv gestimmt. Wir haben alle gedacht, das kann ja nur endlich gut werden. Und die heiß ersehnte Nachricht nach einem Jahr kommt dann jetzt. Ja, 13 Uhr sollte die Versammlung stattfinden und um 11 Uhr kamen dann plötzlich Nachrichten im Radio und dann war Stille.
Das heißt, Sie haben aus dem Radio erfahren, was Ihnen bevorsteht, beziehungsweise ganz, wie schwierig die Lage ist.
Ganz genau, es war Schock, also es geht mir ja heute noch so, die Kollegen standen unter Schock, also diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es hat plötzlich alles stillgestanden, also das kennt man gar nicht. Normalerweise ist da ja überall Krach und laut, da rasseln Gitterboxen, da fliegt Metall auch mal in, also gerade jetzt Ausschuss oder so, in einen Container. Da ist immer Krach, da ist keine Stille. Und plötzlich war da Ruhe. Ja, es waren alle schockiert und mittlerweile ist es, glaube ich, ein Stück weit gesackt. Im Moment hat man nicht das Gefühl, dass es jemand sich irgendwie von der Lage bedroht fühlt. Also ich war ja bis eben auch noch an der Arbeit. Es macht jeder, genau wie im letzten Jahr, ganz normal seine Arbeit wie jeden Tag weiter.
Sie arbeiten im Versand und der Logistik,
genau.
Sind aber auch Betriebsrätin. Sie haben jetzt sicherlich keinen Einblick in die Bilanzbücher oder so. Aber was würde das denn aus Ihrer Sicht bedeuten, wenn es tatsächlich so kommt und keine Aufträge mehr von VW kommen? Also müssen dann die Beschäftigten alle um ihre Jobs fürchten?
Ja.
Ja?
Zu 100%.
Wie viele Menschen betrifft das denn? Also es ist der größte Arbeitgeber in der Region, in der Stadt auf jeden Fall. Wie viele Menschen arbeiten im Werk und wie viele Schicksale hängen da noch dran?
Genau, das Problem ist so ein bisschen, dass man aktuell immer nur von uns persönlich jetzt spricht, also von dem Hauptkonzern auf dem Gelände, also von der Bohai. Das ist aber leider nicht alles. Also wir arbeiten ja im Industriepark zusammen mit der Schlote AG, die sitzt einmal zum einen bei uns mit direkt auf dem Gelände. Da sind, glaube ich, 300 Mitarbeiter.
Das ist die Schmelze?
Nee, Schlote-Bearbeiter ist das.
Ach so, okay.
So, da haben wir noch mal ein Werk in Wernigerode mit noch mal, ich glaube, 150 Mann oder auch 300. Ja. Direkt bei uns im Industriepark selber, da redet leider überhaupt keiner drüber, ist noch die Putzerei, die Elrec. Auch da sind es noch mal 100 Mitarbeiter, die direkt durch uns beliefert werden. Die haben auch keine externen Lieferanten. Auch die sind zu 100% abhängig und würden auch wahrscheinlich mit uns zusammen ihre Tore schließen. Und natürlich dann nachgelagert das Schmelzwerk, ja, also weil auch die ja uns beliefern und natürlich auch von uns den Aluminiumschrott wieder einschmelzen.
Das heißt, was würden Sie schätzen, ungefähr wie viele Menschen würde eine Schließung des Werkes den Job kosten?
Wenn wir noch die Zweitstelle in Sommer damit dazu nehmen und alle anderen drumherum, sind wir bei gut 1300 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen.
Die kommen jetzt nicht alle aus Harzgerode, aber vielleicht mal zur Einordnung, Harzgerode hat ungefähr 7500 Einwohner, das heißt, das wäre hier sicherlich ein extrem herber Einschnitt. Das heißt, um es nochmal klar zu machen, wir reden hier tatsächlich über eine Werksschließung, wenn das so kommt. Dann ist hier
genau.
Schicht im Schacht.
Und das wäre der Todesstoß für die Region.
Okay. Dann, ich habe es gerade schon gesagt, so ein bisschen die Dimension, die Zahlen, Herr Weise, wie ist das denn, wenn dieses Werk jetzt schließen würde oder überhaupt dieses Werk? Welche Rolle nimmt das in der Region ein, abseits von dem, was die da tatsächlich produzieren?
Natürlich eine dramatische Rolle, ja. Weil, wie gesagt, wir reden nicht nur von Menschen, die aus Harzgerode kommen, sondern die gesamte Region, der Südharz, das Harzvorland. Harzgerode ist ein Pendlerstandort. Das heißt, es pendeln mehr Menschen nach Harzgerode ein, als zum Arbeiten auspendeln. Das hätte insofern auch Auswirkungen, was bedeutet das zum Beispiel für Zuzug? Wer zieht in eine Region, in der es keine oder relativ wenig Arbeitsplätze gibt? Das hat dann wieder Auswirkungen auf Kindergärten, auf Schulen. Ich sag mal, die Konsequenzen sind eigentlich kaum auszudenken, wenn es wirklich zu einem Ende kommt. Und das muss man ja offensichtlich sagen, wenn VW sich zu diesem Standort nicht dann doch bekennt, dann müssen wir davon ausgehen, dass es das Ende ist. Natürlich versuchen wir noch alle Möglichkeiten, alle Optionen, die es gibt, jetzt sozusagen zu ergreifen. Aber man kann eben mit 20% anderen Kunden eine Gießerei, die braucht einfach eine relativ hohe Auslastung, einfach nicht betreiben. Und das aus meiner Sicht wirklich Verwerfliche, was hier passiert ist, ist, dass man uns keine Zeit gelassen hat. Man hat uns keine Chance gegeben, dass wir Alternativen aufbauen konnten, weil man uns immer wieder erzählt hat, wir brauchen euch. Wir brauchen euch, wir stehen zum Standort. Und das sehe ich eigentlich als das allergrößte Problem.
Wann und wie haben Sie erfahren, dass VW hier aussteigen will?
Ich habe das ein paar Tage eher noch erfahren als die Mitarbeiter. Sie müssen wissen, am Montag vor 14 Tagen fährt eine Investorengruppe aus Wolfsburg los, die ich kenne, die ein schlüssiges Konzept zur Fortführung des Standortes haben, die sozusagen viele, ich sag mal, doch auch Probleme der Vergangenheit aufgegriffen haben, das konzeptionell, ich sag mal zum Beispiel der Kauf des Schmelzwerks, der jetzt noch in anderer Hand ist, das mit vorbereitet hatten. Es gab die Anfrage an die Stadt Harzgerode, ob wir den Industriepark und die Hallen kaufen und an diese Investorengruppe dann vermieten würden. Es gab sozusagen eine klare Lösung, die auf dem Tisch lag. Die fahren aus Wolfsburg am Montag vor 14 Tagen weg und berichten, jawohl, es gibt die Zusage aus Wolfsburg, müssen noch die Verträge gemacht werden. Und mit dem Insolvenzverwalter wurde schon besprochen, dass wir gegen Ende Mai, spätestens zu den Sommerferien, sozusagen alles unter Dach und Fach haben. Ja, da ist man super happy, wenn man dann diese Nachrichten auch bekommt. Und einige Tage später, um genau zu sagen, 2 Tage später, ist dann in Wolfsburg, warum auch immer, die Entscheidung getroffen worden, ach, Harzgerode brauchen wir jetzt doch nicht, aus Produktion bis Ende August. Und das ist natürlich ein massiver Schlag. Also das muss ich sagen, das ist so ziemlich die größte Enttäuschung, die ich in meinen ganzen Jahren erlebt habe. Und ich sage einfach ganz klar, so etwas macht man nicht. So etwas macht man nicht. Einen immer wieder zu erzählen, wir brauchen euch, bleibt bei der Stange. Das geht ja den Kolleginnen und Kollegen am Ende so genau wie mir. Und das ist auch das, was ich vorwerfe, dass man uns einfach keine Zeit gegeben hat. Weil natürlich ist es so, wir können Alternativen oder zumindest versuchen, Alternativen aufzubauen. Aber wenn man einem immer wieder bei dem Glauben lässt und immer wieder kommuniziert, wir brauchen euch, natürlich ist das dann kein Thema.
Man muss vielleicht dazu sagen, also vor einem Jahr war das Werk schon mal oder ist in der Insolvenz. Es gab einen Insolvenzverwalter, aber zum Schluss war die Hoffnung oder zuletzt war die Hoffnung ja eigentlich, die Stimmung war ganz gut. Es wurden Investoren gefunden. Sie haben es gerade gesagt, die Kommune wollte auch unterstützen, sodass man den Betrieb sichern hätte können. Zumindest war das der Plan und der Betrieb läuft ja auch. Sie haben es ja vorhin gesagt, Sie waren vorhin noch auf der Arbeit. Ich möchte noch einmal den Blick lenken auf die Menschen. Wir sind vorhin hier mit dem Auto hergefahren, durch wunderschöne grüne Hügel, durch den Harz. Wir sind auch an Bohai am Werk vorbeigefahren. Und wenn ich da von außen jetzt drauf gucke, sieht es total normal aus. Da kommt Dampf aus dem Schornstein, es stehen Autos davor, Menschen gehen da offensichtlich zur Arbeit. Man merkt aber an dem, was die Menschen, die dort arbeiten, so erzählen, wie die Lage eigentlich ist. Und Marcel Held, der hier auch vor mir sitzt, Sie haben sich zu einem besonderen Schritt entschlossen, um dem Ausdruck zu verleihen, wie es Ihnen offensichtlich geht, und haben eine Nachricht verfasst, und zwar nicht an irgendwen, sondern an Bundeskanzler Friedrich Merz und unseren Ministerpräsidenten Sven Schulze. Und ich finde, Sie haben sehr eindrückliche Worte gefunden. Ich möchte daraus gerne mal kurz 2 Absätze vorlesen. Hinter mir stehen 1000 Menschen. Es sind die aktuellen Mitarbeiter und es sind unsere Rentner, die 30, 40 oder 50 Jahre lang an diesen Maschinen geschwitzt haben. Dieses Werk ist kein sterblicher Betonbau, es ist ein lebendiger Organismus aus Fleisch, Blut und Eisen. Selbst unsere Kollegen im Ruhestand haben heute noch Tränen in den Augen, wenn sie an das Tor schauen. Diese Energie der Ehemaligen, dieser unbezähmbare Wille, den Standort zu halten, ist die Seele von Harzgerode. Ein bisschen weiter heißt es: Es ist unbegreiflich und schmerzhaft. Ein Investor steht bereit, er will unsere Tradition und unsere Zukunft sichern, aber VW blockiert. Wir weinen nicht aus Schwäche, wir weinen vor Wut über diese Ignoranz. Wir kämpfen für die Ehre unserer Rentner, die ihr Leben hier gelassen haben, und für die Existenz unserer Kinder, die hier eine Zukunft brauchen. Herr Bundeskanzler, Herr Ministerpräsident, schauen Sie uns in die Augen. Lassen Sie nicht zu, dass 150 Jahre Stolz mutwillig zertreten werden. Harzgerode ist unverzichtbar.
Ich finde, das sind sehr bewegende Worte. Man merkt, ich glaube, man kriegt einen Einblick, was da in Ihnen vorgeht. Warum haben Sie sich entschlossen, so einen Brief zu verfassen und warum in dieser Tonlage?
Mich hat es ja auch umgehauen, weil ich auch bis zur letzten Minute dran geglaubt habe, dass es weitergeht, weil es so positiv war. Die Umstrukturierung ist mit einem Ausmitarbeiter hervorragend, hat das geklappt, dass wir eine Maschinenauslastung hatten und eine Wirtschaftlichkeit an diesem Standort in kürzester Zeit erreicht haben, wo alle Mitarbeiter, da wollte ich alles gegeben haben in diesem Jahr. Und wo diese Nachricht kam, war ich entsetzt, musste eine Woche, meine Kollegen, die bei mir in der Schicht sind, musste ich das erleben, wie die am Boden zerstört sind. Mich haben ehemalige Mitarbeiter, ich bin ja seit 1998, habe da gelernt. Und seit 2009 bin ich da Schichtleiter. Ich habe auch...
Was haben Sie gelernt? Was?
Gießereimechaniker für Druck- und Kugelguss.
Das heißt, Sie standen richtig an den Maschinen und heute sind Sie Schichtleiter.
Ich habe das gelernt, habe dann 8 Jahre an den Anlagen selber gearbeitet und bin seit 2009 Schichtleiter, also schon 17 Jahre, und habe auch mit KS Attac, das war ein New Venture in einem Unternehmen, haben wir eine Halle neu gebaut und das war eine Zusammenarbeit. Da haben wir von der ersten Maschine, da stehen 10 Maschinen drin, nach und nach alles aufgebaut, die Mitarbeiter angelernt. Das war also eine Riesenerfahrung auch für mich, das durchzuleben. Und darum, ich bin so schockiert. Ich habe auch viele Mitarbeiter in Rente und die haben mich noch Kontakt und die haben mich auch, sie haben bei mir gemeldet und sind auch sowas von enttäuscht. Haben mich ein Kollege auch angerufen, weinend, der so enttäuscht ist, weil er so gern dahin gekommen ist. Und ich fühlte mich so wehrlos, weil ich dann ja nichts machen kann. Und da habe ich mit meiner Frau mich da entschlossen, das zusammen, weil ich verfolge Politik. Und das, was Merz, warum er Bundeskanzler geworden ist, ist für mich, er hat versprochen, er will die Wirtschaft, das macht er zur Chefsache. Und den Industriestandort Deutschland will er erhalten und wird alles dafür machen. Und darum habe ich gedacht, dass ich was machen kann. Sonst kann ich ja nichts machen. Habe ich mich mit meiner Frau, habe ich dann diesen Brief zusammengestellt und habe das ihnen geschickt und hoffe, dass ich auch eine Antwort kriege. Weil was Chefsache ist, sollte dann auch Chefsache machen dann. Also.
Und haben Sie eine Reaktion schon bekommen?
Bis jetzt noch gar nicht.
Okay.
Und das ist eben, darum habe ich den Brief gemacht. Und ich spreche nicht von mir, ich will das auch nochmal betonen, geht nicht um mich. Es geht um die Mitarbeiter und um die Leute, die hier in der Region wohnen. Und das ist Wahnsinn, was der Zusammenhalt der Region ist schon unglaublich. Und in diesem Werk, diese Stimmung, die da war über die ganzen Jahre, ist anders wie in anderen Werken. Dieses Werk ist was ganz Besonderes mit seinem Schmelzwerk. Dieses Schmelzwerk, was, wenn der Bundeskanzler diesen Industriestandort sich mal anguckt, dann sieht er, was hier ist. Wir haben ein Schmelzwerk, wir nehmen kein Aluminium aus China, sonst müssten wir das importieren. Und wir haben das Schmelzwerk und wir nehmen Aluminiumschrott und machen aus dem Aluminiumschrott ganz viel Legierungen, die dann dementsprechend schon flüssig bei uns landet in den Maschinen und dann zu Gussteilen wird. Und dann noch mehrere Schritte bis zur Endbearbeitung. Das ist ein Kreislauf, sowas wollen wir doch in Deutschland, sowas dürfen wir nicht abschaffen.
Ich denke auch, man muss einmal zur Einordnung sagen, dass es eine besondere Position ist, weil einmal Aluminiumverarbeitung sehr energieintensiv ist und deswegen in Deutschland selten vorkommt. Und das Bohai-Werk hier ist in gewisser Weise ein Vorzeigeprojekt, weil sie recyceltes Aluminium nutzen, aber auch, weil das ja ein Werk ist, was sich nach der Wende wieder aufgerappelt hat und gewachsen ist und eine kleine Erfolgsgeschichte hier in Sachsen-Anhalt eigentlich ist. Jetzt haben wir hier schon öfter so ein Motiv gehört, da gibt's VW will aussteigen. Und Herr Weise, Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich nicht das, was man Ihnen vorher erzählt hat. Sie haben das gesagt und auch Gewerkschafter haben schon gesagt, dass es diese These gibt, dass VW Geld sparen will, indem sie nicht mehr in Harzgerode Dinge produzieren lassen, sondern für weniger Geld in China. Wir haben VW dazu auch angefragt, die haben sich zu diesem konkreten Plan bislang nicht geäußert. Herr Weise, wie kommen Sie darauf, dass das der Plan ist? Und vielleicht können Sie einen Einblick geben in den Kontakt, den Sie mit dem Unternehmen bisher hatten.
Also als Bürgermeister hat man selbstverständlich Kontakt zu seiner Wirtschaft und zu dem größten Arbeitgeber natürlich einen sehr intensiven Kontakt. Einfach auch deshalb, weil wir sehr viele Projekte in den ganzen Jahren umgesetzt haben. Sie müssen wissen,
Wir haben ja den Industriepark erweitert. Wir haben rund 10 Millionen Euro investiert, damit wir Erweiterungsflächen haben, wenn sozusagen, ich sag mal, Wachstumsbedarf da ist. Weil ich immer gesagt habe, wenn das Unternehmen wächst und es geht relativ schnell, es wird ein großer Auftrag gewonnen und dann muss sozusagen eine neue Halle gebaut werden. Und deswegen haben wir nochmal 10 Hektar Fläche erweitert, komplett erschlossen mit Baurecht, mit allem drum und dran. Da kann morgen jemand bauen. Und insofern sind wir immer auch dem Bedarf des Unternehmens nachgekommen und haben natürlich, habe ich da intensive Drähte. Ich hatte in dem ganzen Jahr auch intensiven Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, weil mir das natürlich sehr wichtig ist. Und auf Ihre Frage, wie komme ich darauf, ist relativ einfach. VW-Mitarbeiter haben das den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsleitung einfach mal mitgeteilt, dass das der Plan ist. Das hat man auf den Fluren schon gehört. Ja, da war es immer Gerücht, aber da wurde es eben ganz offiziell gesagt letzte Woche, beziehungsweise diese Woche. Und insofern muss man dann davon ausgehen, dass es also eine Verlagerung nach Asien beziehungsweise China gibt. Und das muss man sagen, das genetische Know-how, und das hat ja Marcel Held, hat das ja aufgeschrieben, das kann man nicht verlagern. Und aus meiner Sicht ist das gerade im Hinblick auf Lieferketten, ja, wo wir ja gerade sehen, dass es da Riesenprobleme gibt, ja, scheint ja so ein Konzern nicht von zu lernen, anstatt sich lokale Lieferketten zu sichern, ja, mit einer Wahnsinnsqualität. Und das müssen mal alle Hörer hören. Der weltbeste Aluminiumdruckguss kommt aus Harzgerode, nirgendwo anders her, weil man das hier über Jahrzehnte gelernt hat und das wissen alle Kunden auch. Und das für ein paar Cent jetzt aufzugeben, weil ein Produkt irgendwo günstiger ist, mit dem großen Risiko, dass eben die Qualität nicht stimmen wird. Und das kann man ja auch mal sagen, das haben mir die Kollegen auch vorgetragen, es war nicht ganz selten, dass andere Gießereien, VW-eigene Gießereien, die Produkte eben in der Qualität nicht hinbekommen haben. Man hat es nach Harzgerode gegeben und Harzgerode hat es hinbekommen. Und insofern ist das für uns einfach ein Nackenschlag zu sagen, wir werfen euch jetzt weg wie so eine heiße Kartoffel.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man Ihnen das auch vorher nicht so vermittelt, dass das eine Option ist, dass man da aussteigt. Für Sie kam das auch überraschend.
Na, total überraschend. Wissen Sie, das läuft ja so ab, so eine Insolvenz. Es geht ja darum, gibt es eine Fortsetzungsprognose. Und dafür brauchen Sie ja zwei Sachen. Sie brauchen einen Investor und am Ende brauchen Sie Kunden. Und der Investor steht bereit und der größte Kunde sagt immer wieder, wir brauchen euch. Ja, nach der Insolvenz standen ja in Harzgerode die Maschinen, 2 Wochen in etwa. Da hatten einige größere Hersteller aus der VW-Gruppe Probleme, weil da schon die Bänder gestanden haben, weil man auf die Produkte aus Harzgerode nicht verzichten konnte.
Also man muss dazu sagen, Sie produzieren für die Marke VW, aber auch für Porsche, Audi, Skoda.
Ich kann ja auch noch mal was sagen. Also die Produktpalette ist ziemlich groß, aber sag mal, VW ist, glaube ich, ein Bauteil, was VW direkt nimmt von uns. Also die Hauptabnehmer ist Porsche für uns. Auch noch über die Zuliefererkette, also Magna und ZF, die dann über uns dann eben Porsche, also die unsere Auftraggeber sind im Endeffekt. Also Porsche ist das Größte.
Okay.
Der den Produkte. Da haben wir ja auch Ferrari auch noch und wir haben Audi mit drin, Bentley und das ist ja doch ziemlich viele.
Jetzt ist es so, was VW davor hat, ist nicht gesetzeswidrig. Das ist grundsätzlich, naja, unser Wirtschaftssystem ist so. Und der Konzern selber ist ja auch unter großem finanziellen Druck, will irgendwie Geld sparen. Trotzdem hat das ja, ich glaube, das wird hier deutlich noch so eine andere Dimension, eine gesellschaftliche, eine soziale. Vielleicht an Frau Jablonski eine Frage, wie sehen Sie das? Ist das in Ordnung, wenn so ein Konzern so einen Schritt geht? Wie wird das von den Mitarbeitern aufgenommen?
Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht im Ton vergreife, weil ich habe da eigentlich ein ganz klares Wort für, aber ich denke, das ist unangebracht.
Ihre Meinung dürfen Sie sagen.
Ja, Markus hatte das ja, unser Bürgermeister, auch schon bei seiner Rede, unserer Kundgebung auch schon sehr schön ausgedruckt. Das ist einfach unanständig, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja.
Und wenn ich ergänzen darf, VW hat einfach eine soziale Verantwortung. Das darf man nicht vergessen. Ja, wenn ich immer ein gutes Miteinander hatte, und man muss das ja offen sagen, die Kolleginnen und Kollegen haben ja immer auf Lohn verzichtet. Man hat hier deutlich unter IG Metall-Tarif gezahlt.
Im Rahmen der Insolvenz oder wann haben
die auf Lohn immer verzichtet? Immer, die ganzen Jahre. Die ganzen Jahre gab es hier nie IG Metall-Tarif.
Okay.
Weil man muss ja unbedingt wettbewerbsfähig sein und man muss wissen, Zulieferer haben auch nur eine ganz kleine Marge. Der Konzern hatte 2019 einen Umsatz von rund 280 Millionen Euro und der Gewinn war gerade bei 5 Millionen. Da kann man sehen, sozusagen, wie eng überhaupt das ist, was am Ende überbleibt. Und das haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort möglich gemacht, weil sie auf Lohn verzichtet haben. Ja, nichtsdestotrotz hat man hier gearbeitet, gelebt, weil man auch seine Arbeit und die Heimat liebt. Aber das war das, was das möglich gemacht hat. Und deswegen sage ich, allein aufgrund dessen, dass man immer zuverlässig war, dass man immer höchste Qualität geliefert hat, hat Volkswagen auch als Kunde eine soziale Verantwortung, nicht nur gegenüber seinen Mitarbeitern, sondern gegenüber der Bohai, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, weil man ja weiß, dass man abhängig ist. Wir sind ja abhängig von Volkswagen. Das ist ja die Thematik. Und insofern sage ich es, kann man sich nicht wegducken und die soziale Verantwortung sollte man auch wahrnehmen.
Genau, es ist ja nicht nur die Zahlung. Also wenn man prinzipiell ja schon mitbekommt, dass in Wolfsburg demonstriert wird, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Sonderzahlung. Das hat hier nicht ein Mitarbeiter bekommen. Es gab Jahre, da wurde auf die Pillprämie verzichtet, also dass die Mitarbeiter, die das ganze Jahr über nicht krank gewesen sind, dann gibt es eine Prämie vom Unternehmen. Da wurde freiwillig gesagt, gut, wir verzichten 2 Jahre. Dann war zwischendurch die Abwrackprämie. Wer war denn derjenige, der gearbeitet hat? Die Kollegen bei uns, die von früh bis nachts über Weihnachten, über Silvester ohne frei für VW geschuftet haben. Und wer hat sich das Geld in die Tasche gesteckt? Nicht der kleine Harzgeröder. Ja. Unanständig.
Ja, vielen Dank.
Ich kann dich auch noch mal ganz kurz... Also hier. Ich, wenn man mal überlegt, ein Weltkonzern VW, wo 20% Anteile von Niedersachsen, ja, das Land mit drin steckt, sowas hier zu machen und immer bis zum Schluss noch zu sagen, wir machen ja weiter, dann hätte man doch von vornherein mit offenen Karten spielen müssen, dass man anders planen hätte können hier und nicht bis zum Schluss sagen, wir halten zu euch und wir machen mit und plant im Hinterkopf die Koffer und geht ins Ausland, das darf doch nicht passieren in Deutschland. Da muss man doch, geht mir nicht in den Kopf rein, wie man so was machen kann als für so ein Unternehmen, für VW, Standort Deutschland, traurig.
Ich glaube, das Ganze kann man unter dem Thema Verantwortung gut zusammenfassen und das ist ein gutes Stichwort. Jetzt ist die Lage, wie sie ist. Ich glaube, wir haben sie jetzt ausreichend umrissen. Jetzt gibt's ja noch Hoffnungsschimmer. Also es wird versucht, irgendwelche Verhandlungen, da kommen wir gleich noch zu, was da noch passiert, zu initiieren. Wir sind ja auch ein Politik-Podcast, wir wollen uns auch mit Politik beschäftigen und hier haben wir, glaube ich, einen konkreten Anwendungsfall von Politik. Vielleicht an Herrn Weise mal die Frage, welche Rolle spielten die Landespolitik bisher dabei? Haben die reagiert? Können Sie bei Sven Schulze anrufen? Hat er ein offenes Ohr?
Also tatsächlich habe ich Sven Schulze angerufen und er hatte sofort ein offenes Ohr. Wir sind ja am Montag sozusagen zur Verkündung auch direkt abends in der Staatskanzlei gewesen, der Insolvenzverwalter, der Landrat, beim Ministerpräsidenten und haben besprochen, was man machen kann. Und ich sag mal, er ist ja jemand, der sich wirklich auch wirklich reinhaut, in die Bresche springt.
Und ehemaliger Landeswirtschaftsminister?
Landeswirtschaftsminister. Und das tut er. Und ihm ist es gelungen, und das muss man wirklich mit Hochachtung sagen, dass er VW sozusagen an den Tisch bekommt, nächsten Dienstag in der Staatskanzlei. Und jetzt werden viele sagen, naja, ist doch selbstverständlich, wenn der Ministerpräsident anruft. Das ist es aber nicht. Wenn ich vor ein paar Wochen erinnere, da hat der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gesagt, die sächsischen VW-Werke sollten alle erhalten werden. Dann hat der VW-Chef Blume im Handelsblatt gesagt, was nach dem Motto, was interessiert mich eigentlich das Gerede des sächsischen Ministerpräsidenten. Also insofern ist hier, ich sag mal, doch diplomatisch etwas gelungen. Und dass unser Ministerpräsident sagt, auch er macht zur Chefsache, er nimmt sich der Sache an, sage ich, wie gesagt, mit großer Anerkennung, weil ich weiß, dass nicht selbstverständlich ist. Natürlich gibt es eine Erwartungshaltung, das muss man auch sagen. Wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Aber dass das gelungen ist und heute sozusagen sollte ja die Gläubigerversammlung eigentlich stattfinden, in der die Ausproduktion beschlossen werden sollte, die ist jetzt erstmal verschoben. Das gibt uns natürlich ein Stück weit Hoffnung.
Ja, stimmt. Vielleicht muss man dazu sagen, an der Stelle Bohai, ursprünglich chinesischer Mutterkonzern, aber so wie Sie es beschreiben, ist es so, seit der Insolvenz gehört das Werk im Prinzip den Gläubigern und der chinesische Mutterkonzern will sich da rausziehen.
Ja, der ist im Prinzip raus. Mhm. Also es ist ja so, Insolvenz, ja, dann gehört das Werk den Gläubigern, der Insolvenzverwalter ist dann per Gericht eingesetzt. Der hat sozusagen, um es mal so ganz flapsig zu sagen, der hat das Sagen, der ist Chef am Standort und seine Aufgabe ist natürlich zu schauen, gibt es eine Fortführungsperspektive, beziehungsweise wie groß ist die Masse. Aber das muss man an der Stelle auch sagen, unser Insolvenzverwalter, Herr Spiekermann, hat sich auch über das normale Maß hinaus hier für den Standort engagiert und sucht auch Lösungen und ist wirklich jemand, der ein großes Interesse hat, dass es hier weitergeht.
Nochmal zurück zum Spitzentreffen, wenn man so nennen will, was am Dienstag stattfindet in Magdeburg. Wer sitzt, Sie haben schon gesagt, da kommen VW-Vertreter, da wird Herr Schulze da sein. Werden Sie auch da sein?
Der Landrat, ja. Also insofern.
Sie auch?
Werden wir, das ist genau vorgesehen. Insofern werden wir schauen, wie das Ganze dann ausgeht, ja.
Was darf denn nicht passieren bei diesem Treffen?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich möchte dem auch nicht vorgreifen, aus dem einfachen Grund, ich sag mal, weil es jetzt auch schwer ist, Ziele zu formulieren. Ja, natürlich wollen wir, und diese Forderung habe ich auch aufgemacht, die habe ich auch öffentlich aufgemacht, wir wollen, dass sich Volkswagen zum Standort Harzgerode bekennt und es hier der Betrieb sozusagen weitergeht. Das ist unser Ziel. Inwieweit das dann möglich ist, müssen wir sehen.
Okay, das heißt, ich denke, wir haben es gut schon einschätzen lassen. Also die Betroffenheit ist extrem groß. Die Lage ist ziemlich ungewiss. Ich schätze mal, viele Hoffnungen hängen an dem Treffen, das am Dienstag stattfindet. Bis dahin gehen Sie beide, Frau Jablonski und der Held, Sie gehen weiter zur Arbeit. Sehe ich das richtig?
Richtig.
Genau.
Vielleicht können Sie uns mal kurz mitnehmen. Also wie geht's jetzt weiter? Die Belegschaft macht weiter Dienst nach Vorschrift.
Genau. Also eigentlich ab letzten Jahr schon, also in dem Moment, wo die vorläufige Insolvenz angekündigt wurde, war für alle klar, wir bieten und geben weiter unser Bestes. Wir machen genau das, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir produzieren Qualität. Und auch das, selbst nach dieser Hiobsbotschaft, auch das, also man hätte annehmen können, dass dann plötzlich der Frust groß ist und die Leute sagen, jetzt werden wir hier im Stich gelassen und bleiben zu Hause. Aber das ist nicht so. Es geht jeder weiter seiner Arbeit nach und jeder macht weiter genau das, was er bisher gemacht hat und liefert immer noch ab.
Gibt es schon Mitarbeiter, die sich was anderes suchen, kündigen irgendwie?
Also natürlich, wenn man sich mit den Mitarbeitern unterhält, es sind viele mit Familien und natürlich hat jeder seine Verpflichtung. Auch mir geht es nicht anders und ich ringe jeden Tag mit mir, wo ich mir denke, müsstest du nicht mal anfangen, Bewerbungen zu schreiben? Aber ich habe immer noch diesen winzigen Hoffnungsschimmer und an dem halte ich jetzt einfach auch fest.
Wenn das aber nicht klappen sollte, was gibt es irgendwie einen alternativen Plan, wenn VW aussteigt? Kann man irgendwie mit anderen Kunden, kann man die akquirieren? Gibt es da irgendwie Ideen?
Also es ist ja immer noch der übrige Kundenstamm im Prinzip da. Die Frage ist halt, für die in Anführungsstrichen wenigen ist halt die Effizienz noch gegeben, ja. Weil wir haben es ja gerade schon gehört, wir brauchen ja einen gewissen Umsatz, den wir produzieren müssen und nimmt das der Kunde dann eben noch ab.
Okay, dann zu dem Themenkomplex eigentlich nur noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt in einem halben Jahr ins Auto steige und ins schöne Harzgerode fahre, hier in die Innenstadt komme, steht dann das Werk noch, Herr Weise? Was glauben Sie?
Ich hoffe, dass das Werk noch steht. Also das Werk an sich wird auf jeden Fall noch
natürlich
stehen.
Ja.
Also das
wird da noch gearbeitet in dem Werk, was noch steht?
Da habe ich große Hoffnung, dass das so ist. Natürlich, das will ich auch ganz klar sagen, wir werden als Stadt auch hier nicht tatenlos zusehen. Ich habe so oder so ein Kaufangebot für den Industriepark mit allen Hallen für unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgegeben. Wir werden also nicht zulassen, dass irgendwelche Spekulanten dieses Werk erwerben und sozusagen dann ja keine Lösung haben oder keine Lösung suchen. Das heißt, wir werden definitiv einsteigen und wir werden jeden Tag mit aller Kraft dafür arbeiten, dass wir eine Lösung finden. Da sind wir auch in vielerlei Hinsicht in Gesprächen Und insofern werden wir auf jeden Fall alles daran setzen, dass es weitergeht oder dass es möglicherweise auch, ich sag mal, das Werk ist groß, sind viele Hallen, möglicherweise auch andere Produktionen oder andere Firmen gibt, die dann an den Standort kommen. Aber da ist, wie gesagt, noch eine ganze Menge Arbeit zu tun, weil, da bin ich wieder dabei, man uns von Seiten VW keine Zeit gegeben hat.
Vielen Dank. Das war jetzt eine Sonderfolge, die wir hier besprochen haben, zu einem besonderen Thema, was besonders drängend ist. Wir haben am Ende von jeder Folge aber ein Ritual und das möchte ich heute auch mit Ihnen durchspielen. Wir stellen unseren Gästen immer die gleichen drei Fragen. Jetzt haben wir heute nicht über Landespolitik gesprochen, jedenfalls nicht so allgemein, sondern sehr speziell, aber ich finde es trotzdem vielleicht deshalb besonders spannend. Wir haben drei Fragen, wir haben drei Gäste und mein Vorschlag wäre, ich stelle einfach jedem von Ihnen eine Frage. Die bezieht sich jetzt nicht speziell auf Bohai, aber Sie können das beantworten, wie Sie gerne möchten. Und bitte einfach um eine kurze persönliche Antwort. Und ich fange einfach mal bei Herrn Held an. Herr Held, was sind für Sie die entscheidenden Themen im Wahljahr 2026 in Sachsen-Anhalt?
Oh, das ist natürlich jetzt...
Sie dürfen das auch ganz persönlich beantworten. Ja,
also da habe ich jetzt noch gar nicht drüber. Also ich denke jetzt nur an das Werk jetzt. Ich hoffe am Dienstag und dazu bin ich jetzt zu kopflos.
Alles gut, vielen Dank. Ist diese Wahl für Sie eine Schicksalswahl, Frau Jablonski?
Ja, ich denke ja. Ganz einfach, weil ich immer noch hoffe, dass das uns am Ende vielleicht zugute kommt.
Herr Weise, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres 2026?
Ich hoffe, Sachsen-Anhalt hat eine vernünftige, stabile Regierung unter Sven Schulze. Das sage ich an der Stelle, weil der jemand ist, der sich wirklich für uns engagiert, sich einbringt. Und deswegen hat er auch auf jeden Fall meine Unterstützung.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen dreien, dass Sie heute relativ spontan sich zusammengefunden haben, um mit mir zu sprechen. Und auch für Ihre ganz persönlichen Einsichten. Ich glaube, das ist gut. Wir wollen nah dran sein an den Menschen. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gefallen hat, dann empfehlt sie gern weiter. Und vor allem, wenn ihr uns Feedback senden wollt, wenn ihr euch uns sagen wollt, welche Themen wir hier besprechen sollen, dann schreibt uns gern an podcast@volksstimme.de. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.
Danke.